ARD Sounds.
In den vergangenen 20 Verhandlungstagen, da haben wir schon wahnsinnig viel gehört von Gina H. selbst in Form von Sprachnachrichten und auch über sie durch Zeugenaussagen von Bekannten von ihr. Gestern kam dann auch noch ihre Schwester zu Wort.
Es war wohl mal wieder einer der emotionalen Höhepunkte dieses Prozesses.
Der Richter hatte sie dann ja gefragt, was ist ihre Schwester denn überhaupt für ein Mensch? Und da hat sie dann so ein bisschen ausgeholt und auch gesagt, ja, also sie ist schon eigentlich ein liebevoller Mensch, außer es passt ihr irgendwas nicht. Dann würde sie wohl auch sehr schnell laut und aufbrausend werden.
Sie hat wohl auch gerne aus Sicht der Schwester jedenfalls gelogen.
Bisher ist sie ja immer relativ ruhig geblieben, aber an der Stelle ist sie dann wirklich laut geworden, hat ihre Schwester direkt angefahren. Hast du einen Dachschaden oder was?
Hier ist MV im Fokus Spezialfall Fabian, der Prozess. Mein Name ist Annette Ewen. Heute ging es ja noch mal mehr um das familiäre Umfeld von Gina H. Heute war jemand von der Familienhilfe vor Gericht. Gina H. hat ja selbst einen kleinen Jungen und da auch Unterstützung bekommen. Die Aussage verfolgt haben Dennis Mollenhauer und Andreas Frost. Grüß euch.
Hallo.
Hallo.
Was habt ihr da Neues über Gina H. erfahren?
Ja, es waren zwei Frauen dort, die in Sozialbereichen unterwegs sind und arbeiten. Beide hatten mit Gina H. zu tun, aber beide doch recht wenig. Von daher haben wir zum grundsätzlichen Umgang von Gina H. mit ihrem Sohn, und darum ging es wohl, und ihrem sonstigen Verhalten eigentlich gar nicht so viel erfahren, ne?
Nee, nicht wirklich. Also an der einen Stelle, das war ja ein Angebot der Erziehungshilfe, was Gina H. wohl von sich auch aus aufgesucht haben soll, wo es dann darum ging, um die Erziehung ihres Sohnes. Da hat die Sozialarbeiterin gesagt, dass sie den Sohn von Gina eigentlich immer als sehr fröhlich und locker und offen kennengelernt hat. Gina H. soll aber gesagt haben, dass, wenn die beiden zu zweit sind, dass es da wohl öfter mal schwierig ist. Aber darüber hinaus gab es nicht so viel Neuigkeiten.
Die beiden Frauen, die da gefragt wurden, hatten vor allen Dingen damit zu tun, den Sohn zu betreuen in der recht schwierigen Situation der Hausdurchsuchung, die bei Gina H. im Anfang November stattgefunden hat. Da wurden sie dazu gerufen, damit der Junge das nicht miterleben muss. Das war das eine. Und das andere war eine Anzeige, die von einem Journalisten wie auch von der Verteidigerin oder Rechtsanwältin der Mutter von Fabian eingegangen war Anfang November. Denn Gina hatte verschiedene Posts veröffentlicht auf ihren Social-Media-Kanälen. Die hatten den Verdacht erweckt, sie könnte sich was antun und dabei ihren Sohn dann mitnehmen. Und das wäre dann eine Kindeswohlgefährdung gewesen. Und darum hatten die beiden Frauen mit Gina zu tun. Für den Prozess hat sich für mich jetzt nicht so viel Neues daraus ergeben.
Nee, nicht wirklich. Was neu gewesen ist, das sind Videos, die heute gezeigt wurden, zu einem Vorfall, sage ich mal, der zwar schon bekannt war, aber bisher nur aus Sprachnachrichten. Und zwar geht es da um Videos vom Reittraining von der Angeklagten, von Gina H. Darauf ist sie zu sehen, wie sie auf ihrem Pferd auf dem Trainingsplatz reitet und dann regelmäßig nicht zufrieden ist mit der Leistung des Pferdes und dann einerseits sehr, sehr laut wird, da so emotionale Ausbrüche hat, aber auf der anderen Seite das Pferd dann auch schlägt. Also ist meine Empfindung zumindest relativ doll dort schlägt.
Der Anwalt von Gina H., einer der beiden, hat dann aber, nachdem er diese Videos gesehen hat, versucht klarzustellen, das Tier, er kenne sich da aus, das Pferd habe nicht gehorcht und dann sei es ganz normal ist und angemessen, wie Gina H. darauf reagiert hat.
Er hat ja gesagt, dass es sehr gefährlich wäre, wenn etwas passiert, wenn dann nachher so ein 600 Kilo schweres Tier oder ich weiß jetzt nicht genau, wie schwer Pferde dann sind, aber dass da viel passieren kann, wenn es zu Unfällen kommt und wenn das Pferd nicht gehorcht und dass es deswegen notwendig sei, das Pferd dann entsprechend zu maßregeln und dass das wohl, so hat er es ja dargestellt, unter Reitern ganz normal wäre. Da hat der Vorsitzende Richter aber auch nochmal so ein bisschen spitzzüngig, hätte ich es fast gesagt, nochmal nachgefragt. Ja, und der Schlag da vorne in Richtung Gesicht zum Beispiel, ist das auch normal? Und da hatte der Anwalt dann auch gar nicht mehr so viele Argumente, sondern meinte nur, dass er das auch nicht so ganz gesehen hätte, wie das denn jetzt auf den Videos abgelaufen ist. Also mindestens unterschiedliche Meinung, sage ich mal.
Und es gab ja auch Geraune unter den Zuschauern, als sie diese Videos gesehen haben. Ich fand interessant, dass diese Videos jetzt noch gezeigt wurden.
Ja.
Ich glaube, es geht gar nicht darum zu zeigen, ob Gina H., die ja eine große Pferdenärrin eben ist und viel geritten ist und Turniere geritten ist, vielleicht ihr nachzuweisen, dass sie doch gar nicht so tierlieb ist, wie sie vielleicht dargestellt wird, sondern Diese Aufnahmen sind ja an einem ganz bestimmten Tag entstanden, nämlich am Tag, bevor Fabian verschwunden ist. Und Gina H. soll ja mit diesem Verschwinden was zu tun haben und mit dem Tod von Fabian. Und vermutlich will das Gericht oder zumindest die Staatsanwaltschaft damit zeigen, dass schon am Tag vorher, und da sind ja diese Bilder entstanden, Gina H. In einer außergewöhnlichen Gemütsverfassung war. Und dass das vielleicht gar nicht der normale Umgang mit Tieren, mit ihren Pferden war, sondern das auf eine Ausnahmesituation zurückzuführen sein könnte.
Inwieweit das damit zusammenhängt, darauf wird heute ja nicht weiter eingegangen, sondern die Videos wurden erstmal so für sich stehen gelassen. Aber so aus dem, was wir bisher gehört haben, habe ich auch auf jeden Fall in die Richtung gedacht, muss ich sagen.
Das werden wir in den Plädoyers hören von der Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls halt in der Urteilsbegründung, ob dieses Detail wichtig ist. Aber ich glaube, das Gericht hält es für wichtig, sonst hätten sie das ja nicht extra noch gezeigt. Es sind ja unzählige Sprachnachrichten auf dem Handy sichergestellt worden, aber auch eine ganze Menge Videos, die wir nicht zu sehen bekommen, weil sie zwar sichergestellt worden sind, aber vermutlich für den Tatvorwurf überhaupt nicht interessant sind. Also von daher, das Gericht hat eine ganze Menge mehr, als es uns jetzt zeigt im Prozess. Aber das scheint ja offenbar fürs Gericht wichtig zu sein.
Ja.
Aber Pferde und Tiere haben mal wieder emotional ein bisschen was bewirkt im Gerichtssaal.
Das auf alle Fälle. Ja. Was die Verteidigung wichtig findet, das hat sie heute auch nochmal so ein bisschen durch Beweisanregungen, heißt es ja so schön, deutlich gemacht. Da wurden gleich mehrere gestellt von einem der Verteidiger, also quasi Vorschläge an das Gericht, was denn nochmal überprüft werden könnte. Und eine Beweisanregung war zum Beispiel ein IT-Gutachten zu den Bewegungsdaten von einem Fahrzeug von einem Bekannten von Gina H., nämlich von dem Jäger, mit dem sie ja auch unter anderem beim Leichnam von Fabian gewesen ist. Und der Grund dahinter ist ja, dass wenn man dort genauere Daten hat, dass man zu diesen Treffen dann genaueres sagen kann oder vielleicht nochmal umdenken muss.
Es kommt der Verteidigung, glaube ich, darauf an, wenn ich das richtig verstanden habe, zu sagen, diese Treffen waren deutlich länger, als bisher angegeben worden ist, durch Zeugen, durch den Jäger selber oder auch bisherige Daten, die man auswerten konnte aus Bewegungsdaten von Handys oder von Autos. Und wenn diese Treffen länger gedauert haben als bisher bekannt, dann widerspricht das dem Zeitplan, den die Staatsanwaltschaft entwickelt hat, als sie die Tat rekonstruiert hat. Die gehen ja von bestimmten Zeitfenstern aus. Da und da war Gina H. mit dem Jäger, hat sich am See getroffen, am Bolzsee oder am Krebssee. Danach hat sie was anderes gemacht, was tatrelevant ist. Und wenn das Treffen länger war, dann kann sie das zeitlich eigentlich gar nicht mehr gemacht haben. Es geht um Treffen, wenn ich das richtig verstanden habe, am Tag vor dem Verschwinden von Fabian und genau. Am Tag selber.
Am Tag vorher, am 9.10., da gab es ja auch diesen Zeitplan, wo die beiden Zeitpläne, sage ich mal, von Fabian und Gina H. gegenübergestellt wurden, wo sich dann so ein kleines Fenster aufgezeigt hat, in dem sich die beiden hätten treffen können. Und wenn jetzt dieses besagte Treffen mit dem Zeugen eben länger gedauert hätte, dann wäre dieses Zeitfenster schon zu. Dann hätten die beiden sich da gar nicht sehen können. Und am 10.10., also am Tag von Fabians Verschwinden, da geht es ja um das Treffen, was du gerade meintest, am Bolzsee der beiden und nach dem Plan, nach dem, was die Staatsanwaltschaft aufgestellt hat, soll Gina H. ja Fabian ermordet haben, sich danach mit diesem Zeugen getroffen haben und danach wieder zum Tatort gefahren sein und die Leiche verbrannt haben. Wenn es jetzt so ist, dass dieses Treffen doch länger gedauert hat, dann würde dieser zweite Teil nicht mehr so wirklich hinhauen, aber da müssen wir jetzt darauf warten, was diese, also erstmal, ob das Gericht auf diese Anregung eingeht und dann natürlich, was dabei rauskommt.
Die Verteidigung schießt ja jetzt auch noch ein bisschen gegen andere Indizien, die gegen ihre Mandantin sprechen könnten. Das eine ist das Alibi von Fabians Vater, der an diesem Vormittag ja auf Arbeit war, nach dem, was wir bisher wissen, und dann aber auch unterwegs dort in der Gegend mit einem Auto, um bei einem Förster mal zu fragen, wo er denn da Holz schlagen kann und sich da einweisen zu lassen. Und er war in der Autowerkstatt und wollte sein Auto reparieren lassen. Und die Verteidigung ist jetzt darauf gekommen, dass die bisherigen Zeitangaben sie da nicht überzeugen, was, wann, wie, wo dort passiert sei. Und sie möchte auch, dass diese Daten nochmal überprüft werden.
Und auch der ganze Tagesablauf des Vaters ließe sich wohl nicht hundertprozentig eindeutig darstellen. Und deswegen sollten unter anderem auch noch einmal der Chef und ein Kollege von Fabians Vater wohl befragt werden und herausgefunden werden, was für ein Ersatzfahrzeug er dann bekommen hat bei der Werkstatt, um das alles ein bisschen genauer darlegen zu können.
Ob das erfolgreich sein kann, jetzt einen neuen Verdächtigen ins Spiel zu bringen auf diese Art und Weise und dann Gina H. zu entlasten, ich weiß nicht, ob das so erfolgsversprechend ist, aber je mehr Indizien man angreift als Verteidigung, desto mehr könnte man Zweifel an dem Gesamtbild natürlich streuen und in die Welt setzen.
Ein weiteres Indiz, was ja auch angegriffen werden soll, ist ja, dass, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, das Auto der Angeklagten von Gina H., dieser sehr prägnante orange Pickup.
Ja, das finde ich erfolgsversprechender, denn es gibt verschiedene Zeugen, die sagen, den habe ich da und da und da gesehen und im Augenblick passt vieles davon auch noch in das Bild, das die Staatsanwaltschaft von der Tat gezeichnet hat. Nun sagt die Verteidigung, sie habe gehört, es gibt ein baugleiches, sehr ähnliches Fahrzeug dort in der Gegend.
Was genau zu dem Zeitraum wohl auch dort unterwegs gewesen sein soll. Das haben die Verteidiger ja in dem Kontext angemerkt, dass viele der Zeugen sich sehr sicher waren, das Auto gesehen zu haben, aber dann auch gar nicht ganz ins Detail gehen konnten, wer jetzt am Steuer saß oder wie jetzt die Scheiben, ob die wirklich getönt waren oder nicht, weil es natürlich einfach ein so prägnantes Fahrzeug ist und dann wahrscheinlich schnell der Schluss nahe liegt, dass es das Fahrzeug ja gewesen sein muss und da wollen sie jetzt so ein bisschen gegen angehen und auch da wird es dann spannend sein, ob denn ein ähnliches Fahrzeug tatsächlich dort unterwegs gewesen ist.
Wenn das Gericht dieser Beweisanregung dann Folge leistet und das macht, vielleicht sagen die, ist unwichtig für den Prozess, brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht zur Entlastung der Angeklagten. Darüber wird aber wahrscheinlich erst in 2 Wochen dann entschieden oder wir werden davon erfahren.
Genau.
Es waren ja heute noch 2 Zeugen da aus dem breiten Familienumfeld von Fabian. Das war die Großmutter.
Mütterlicherseits.
Und deren Lebensgefährte. Warum waren die wichtig heute?
Bevor wir darüber sprechen, muss ich an der Stelle einmal sagen, auch als der Richter, der hat ja auch wieder beiden am Anfang erstmal sein Beileid ausgesprochen. Und ich muss sagen, also für mich war das irgendwie so ein bemerkenswerter Moment, weil, so doof das jetzt klingt, aber da hat man halt wieder mal gemerkt, es geht hier eigentlich um Fabian. Es geht darum, dass ein Junge ermordet wurde, weil sich dieser Prozess halt immer ganz, ganz viel um die Angeklagte dreht. Und wir da natürlich also nach Spuren, nach Indizien gucken und das natürlich ein großer Bestandteil ist. Und man das dann manchmal, verdrängen ist zu viel gesagt, aber der Fokus dann manchmal ganz schön wechselt. Und heute wurde das Blickfeld halt wieder in dem Moment dann zumindest auf Fabian gerichtet. Das war bei mir zumindest ein kurzer Moment, den ich da hatte.
Interessant, ja.
Ja, aber warum waren die beiden wichtig? Was würdest du sagen? Oder auch vielleicht, haben die uns heute irgendwas Neues gegeben? Was haben sie uns heute gegeben?
Ja, einerseits haben sie nochmal über Fabian gesprochen, was für ein Junge das war, dass sie ihn aufgeweckt und fröhlich fanden und ja, ab und zu auch mal ein bisschen zickig, aber sonst kamen sie gut mit ihm zurecht, soweit ich gehört habe. Dann haben sie beide bestätigt, dass Fabians Vater seit geraumer Zeit ja wieder Kontakt mit Fabian hatte, nachdem sie 1,5 Jahre, glaube ich, keinen Kontakt hatten und das sehr genossen hat und das gut fand und auch mit Fabian was unternehmen wollte in den Wochenenden wieder und umgekehrt Fabian das dann auch wieder gut fand. Und das, was wir aus Sprachnachrichten und anderen Sachen schon auch gehört hatten, dass es da einen Vorfall vor inzwischen 2,5 Jahren gab, als der Vater von Fabians Vater, also der Opa väterlicherseits, gestorben ist.
Das haben beide heute auch gesagt, dass sie eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu den Großeltern väterlicherseits von Fabian hatten und dementsprechend dann auch damit gerechnet haben, auf die Beerdigung eingeladen zu werden und dort auch hingehen wollten, von sich aus schon. Und dann soll es im Vorhinein wohl eine SMS gegeben haben an den Lebensgefährten von Fabians Oma mütterlicherseits, wo es hieß, ihr seid ja gar nicht erwünscht, ihr seid nicht...
Ihr braucht nicht mehr kommen.
Genau. Das soll wohl die Oma auf der anderen Seite gesagt haben. Und was dort interessant ist, heute haben beide ganz klar gesagt, diese SMS kam von der Angeklagten, kam von Gina H. Der Richter war da auch sehr irritiert, dass die das dann einfach so hingenommen haben und gar nicht groß nachgefragt haben, weil Gina H. ja da nicht zur Familie mitgehört und auch, also es war auch für den Richter nicht ersichtlich, warum die jetzt darüber entscheiden sollte, wer zu dieser Beerdigung kommt oder nicht oder warum sie ausgerechnet die Botin sein sollte für diese Nachricht.
Mhm. Aber also, der Lebensgefährte meinte ja, er sei halt beleidigt gewesen und darum hat er jetzt auch nicht weiter nachgefragt.
Ne? Genau. Warum würdest du denn sagen, ist diese Geschichte vielleicht nochmal wichtig?
Naja, 2,5 Jahre später haben sie sich ja doch dann wieder getroffen mit der Witwe dann. Und dann kam heraus, dass die nie gesagt hat, dass sie nicht kommen sollen, sondern dass es offenbar ein Alleingang von Gina H. war, so wie es jetzt im Augenblick dasteht. Und das könnte für den Prozess natürlich wieder ein Indiz sein, dass Gina H. schon eine manipulative Art hat. Mhm. Und in diesem Fall ist ja vielleicht auch darauf ankam, aus Sicht der Staatsanwaltschaft würde ich sagen, ja, das ist ein Beispiel dafür, wie sie versucht hat, ihren Freund, damaligen immer noch Freund Fabians Vater nämlich, vom Rest der Familie, auf den sie eifersüchtig war, abzuschotten, ja, und die Brücken abzubauen, damit sie ihn für sich hat. Das ist vielleicht ein bisschen viel Küchenpsychologie jetzt, aber das könnte in die Richtung gehen, dieses Argument. Mhm. Und darum war das nochmal wieder ein kleines Indiz heute.
Was heute aber für mich noch herausgestochen hat, ist eine Ansage des Richters, die so zustande gekommen ist, dass der eine Verteidiger von Gina H. heute zu Beginn des Prozesstages gesagt hat, dass der Vater von Fabian an ihn herangetreten ist und ihm irgendwie geschrieben hat, dass wohl Sprachnachrichten von Gina H. im Internet kursieren, und zwar Sprachnachrichten, die Bestandteil dieses Verfahrens sind.
Die aus den Gerichtsakten sozusagen, ne?
Genau.
Ja. Und der Richter hat da schon gesagt, wenn das denn stimmt, das könnte strafbar sein, das könnte man prüfen, wenn sich das bewahrheiten sollte, denn das ist allgemein so, aus Gerichtsakten darf vor Abschluss eines Verfahrens nicht berichtet werden, jedenfalls nicht wörtlich. Inhaltlich natürlich, man erfährt ja immer was, ja, während eines Prozesses als Journalist, man darf darüber berichten, man darf natürlich über die Anklage berichten und all solche Sachen. Aber Details aus Gerichtsakten darf man nicht veröffentlichen. Und wenn es denn stimmt, dass jetzt Sprachnachrichten veröffentlicht worden sind auf einem Social-Media-Kanal, das fände ich schon sehr beachtlich, denn woher stammen die? Die Sachen sind im Gericht vorgespielt worden, also man hat es gehört, nur da müsste ja wahrscheinlich im Gerichtssaal jemand mitgeschnitten haben, was nicht erlaubt ist.
Und darauf ist der Richter ja auch nochmal, ich sage mal, sehr, sehr eindrücklich eingegangen. Das hat er dann etwas später im Laufe des Prozesstages nochmal gesagt, wo er gesagt hat, wir werden das prüfen, und wenn wirklich rauskommt, dass irgendjemand hier Sachen mitgeschnitten hat, was eben streng verboten ist, dann muss das Gericht wirklich darüber nachdenken, dass in Zukunft elektronische Geräte verboten werden. Also das wird ja jedes Mal wieder gesagt, bevor der Prozess losgeht, heißt es, Handy wird ausgemacht. Und zwar nicht Flugmodus oder irgendwas, das wird ausgemacht und in die Tasche gesteckt fürs Publikum. Wir Pressevertreter, wir dürfen unsere Laptops zum Beispiel nutzen, aber auch da gilt strengstes Aufnahmeverbot in Video und Ton.
Wir dürfen unsere Handys benutzen für Sprachnachrichten mit unserer Redaktion oder sowas, das dürfen die auch. Und das ist natürlich dann auch schwer zu kontrollieren für die Leute, die ja das Publikum zumindest immer sehr im Auge haben, wer da sein Handy rausholt. Aber in welchem Modus mein Handy gerade ist als Journalist, das kann das Gericht schwer überprüfen. Und darum hat der Richter auch angedroht, dass das vielleicht dann ganz verboten wird. Also dass man nur noch seinen Laptop trocken benutzen darf, aber nicht mehr online sein darf. Also inhaltlich ist das ja ein Problem, wenn solche Sachen nach außen dringen, vor allem sehr zeitnah aus dem laufenden Prozess heraus. Draußen sitzen Zeugen, die das mitbekommen könnten und dann wissen, was hat der Zeuge vor mir eigentlich gesagt.
Ja.
Und sich dadurch beeinflussen lassen könnten, ohne dass sie es wollen. Das ist dann halt so. Ne? Ich weiß jetzt, was der andere Zeuge gesagt hat. Dann passt man vielleicht automatisch die eigene Aussage und die eigene Erinnerung ganz ungewollt daran an. Und das verfälscht einen Gerichtsprozess. Und das will halt der Vorsitzende Richter vermeiden.
Ja, so wie ich es verstanden habe, dass er auch gerade mit der Gefahr, dass etwas mitgeschnitten wird, dass Leute das primär machen, um sich selbst irgendwie in irgendeiner Form zu bereichern, ob es Aufmerksamkeit ist oder Klicks. Und er meinte, dass er es schlimm findet, wenn Leute halt zu solchen Mitteln greifen, nur um irgendwie einen monetären Vorteil zu haben oder irgendeinen Vorteil. Und er hat auch ganz klar gesagt, und das alles auf Kosten eines toten Jungen. Und das fand ich nochmal sehr, sehr eindrücklich, dass das der Hauptteil ist, worum es hier geht. Alles andere sollte man dort hinten anstellen und Leute dann trotzdem teilweise gegen, ja, diese Regeln irgendwie verstoßen, die da aufgestellt werden. Also gestern hatten wir auch den Fall, dass ein Mann rausgeschickt wurde. So wie ich es mitbekommen habe, hat er wohl Fotos während der Verhandlung gemacht.
Das ist nur zu Beginn, bevor das Gericht sich gesetzt hat und die Verhandlungen eröffnet hat, ja, erlaubt für einigen Journalisten zurzeit, also Fotografen, genau, während der Verhandlung ist es verboten, also nicht nur dem Publikum, dem sowieso, sondern auch wir Journalisten dürfen dann keine Aufnahmen machen in dem Zeitraum.
Und da wurde dann gestern vom Wachpersonal darauf hingewiesen, dass dieser Mann wohl dagegen verstoßen hat, und dann wurde er auch rausgeschickt und musste die ganzen Sachen auch löschen, und der Richter hat heute auch noch einmal betont, dass sowas, so ein Verfahren wirklich gefährden kann.
Ja, es ist schon ein besonderes Verfahren mit ganz viel Aufmerksamkeit, was ja eigentlich auch gut ist, wenn ein Gerichtsprozess viel Aufmerksamkeit bekommt, denn es ist ein öffentlicher Prozess und jeder soll ja eigentlich nachvollziehen können, warum am Ende das Gericht dann zu einem Urteil gekommen ist und wie ist das dann begründet. Und viel Berichterstattung kann eigentlich nicht falsch sein.
Wenn sich alle an die Regeln halten.
Wenn sich alle an die Regeln halten.
Ja. Erstmal ist jetzt ja wieder Pause. 2 Wochen müssten das sein und dann möchte Gina H. sich einlassen. Dann geht es weiter am 24. August.
Das ist ein Montag, ne?
Das müsste ein Montag sein, genau.
Okay, ja.
Und die Einlassung von Gina H., die war heute auch noch einmal Thema. Da hat der Richter nämlich nochmal nachgefragt. Bisher war noch nicht klar, in welchem Umfang das Ganze passiert und wie viel Zeit das Gericht dann so einräumen soll dafür. Da hatte der Richter dann auch mal in Richtung des Anwalts gefragt, ob das denn länger als 2 Stunden dauern würde. Der hatte da gesagt, ja, wahrscheinlich nicht. Dass Gina H. ihm dann tatsächlich ins Wort gefallen hat, ihn so ein bisschen angestoßen, meinte, doch, so ungefähr, das wird länger dauern. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Also die Einlassung soll umfänglich sein.
Ja, sie wird es vorlesen. Sie wird alles Wort für Wort vorher mit ihren Anwälten absprechen. Die werden sie beraten, was sie sagen kann, was sie nicht sagen soll. Also ein Geständnis erwarte ich nicht, aber Richtigstellung. Sie hat das in ihrer Körpersprache ja schon häufiger angedeutet, dass sie nicht zufrieden ist mit dem, was einige Zeugen ausgesagt haben, über Treffen mit ihr, über Begegnungen mit ihr. Ich glaube, da will sie ganz viel aus ihrer Sicht darstellen.
Ja. Das hat man auch gerade da gemerkt, wenn sie schon selbst sagt, nein, es wird länger dauern. Also da ist wirklich der Antrieb bei ihr da, das wohl dann auch in dem Umfang zu machen.
Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wirklich, also ganz vollkommen ohne Häme. Ich bin gespannt, was sie uns erzählen wird. Die Staatsanwaltschaft hat ja schon mal darauf hingewiesen, als zum ersten Mal das thematisiert wurde, dass die Angeklagte vielleicht was sagt. Da hat sie ihnen gesagt, naja, die Zeugen, die müssen alle hier die Wahrheit sagen. Eine Angeklagte darf lügen. Ich gehe davon aus, dass sie gar nicht so viel lügen wird, glaube ich nicht, sondern sie wird für bestimmte Sachen ihre Darstellung, da wo es vielleicht auch nicht tatrelevant ist, was korrigieren, da wo es tatrelevant sein könnte, werden die Anwälte sie vielleicht beraten, vielleicht sollte sie dann doch lieber in den Bereichen den Mund halten.
Das ist ja auch noch eine Frage, die der Richter heute gestellt hat, inwieweit denn abzusehen ist, ob sie dann auch Fragen beantworten wird.
Hinterher, das, ne?
Genau. Ja. Da hat einer ihrer Verteidiger dann, der hat jetzt, ich sag mal so vorsichtig formuliert, hat gesagt, also ganz ausschließen könne man das ja nie, aber die Chancen, dass sie jetzt eine Frage beantworten wird, würden dann doch eher gering ausfallen. Aber das werden wir dann am 24. mitkriegen, wie das Ganze läuft.
Ja, ich glaube, das war es denn für heute. Dann hatten wir alles. Schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns vielleicht in gut 2 Wochen wieder.
Bis zum 24.
mvimfokus@ndr.de. Ich sag nochmal die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen zum Prozess habt, dann schreibt sie uns und wir beantworten sie dann natürlich. Ihr könnt auch Kommentare unter der Podcast-Folge dalassen. Auch die schauen wir uns natürlich an. Vielen Dank an Andreas Frost und Dennis Mollenhauer. Abonniert einfach unseren Feed, dann verpasst ihr auch nicht, wie es weitergeht im Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian. Das könnt ihr einfach machen in der kostenlosen App von ARD Sounds. Und wenn ihr nochmal was in Ruhe nachlesen wollt, dann haben wir natürlich noch eine ausführliche Online-Berichterstattung für euch. Und die findet ihr auf ndr.de/mv. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Sie ist dann nicht meine Frau, sie ist dann irgendwer, der so aussieht. Und das macht mich fertig.
Ich wollte gar nichts mehr erreichen, verändern. Ich habe die Ehe beendet.
Also wir sind uns begegnet und es war von Anfang an eigentlich offen. Und mit diesem Gedanken, da ist noch Raum für Menschen, für Abenteuer.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host vom Podcast Die Paartherapie. Und wir haben eine neue Staffel in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir haben wieder 6 ganz, ganz tolle Paare für euch. Es geht um Patchwork-Familien, es geht um emotionale Affären, es geht um offene Beziehungen, polyamoröse Beziehungen. Also es ist wirklich wieder für jeden was dabei.
Also am Anfang fand ich es einfach schon bedrohlich, dass Svenja jemand anders nicht nur aufgrund von Körperlichkeit, sondern auch aufgrund von der Persönlichkeit, die die Person mitbringt, schätzt.
Für mich war das halt schon, wie du sagst, also eine sehr, sehr verletzende, eine sehr scharfe Waffe. Ne?
Wenn wir da am Tisch sitzen und keiner sagt was, das ist doch scheiße. Und man versucht mal ins Gespräch zu kommen.
Die 5. Staffel vom Podcast Die Paartherapie. Abonniert uns auch gerne, damit ihr keine Folge verpasst.
ARD Sounds.